Deutschlandfunk Kultur heute.
Zu einer halben Stunde Kulturberichterstattung lädt Sie Michael Köhler ein Willkommen. Einen Bühnenschwerpunkt haben wir heute. Elfriede Jelineks Endsieg über US-Präsident Donald Trump als Heiland am Hamburger Schauspiel. Und Molnars Karussellausrufer Lilium in Wien. Zuerst aber zum Musical. Als ich die Ankündigung der Neuproduktion Chicago am Theater Hannover las, da dachte ich nur, ob sich unser Kritiker Uwe Friedrich da wohl wohlfühlt. Angekündigt wird nämlich alles, was ein großes amerikanisches Musical verspricht. Eine spektakuläre Bühnenshow, mitreißende Tanznummern, eine packende und zugleich sozialkritische Story mit viel Leidenschaft, Sex, Intrigen, Mord und all that Jazz. Also Uwe, war es mörderisch, war es packend und intrigant wie diese Musik?
Das war alles von dem, was Sie erwähnt haben. Mörderisch, packend, intrigant, witzig, spritzig, ungeheuer selbstironisch. Und um das auch noch gleich mit zu beantworten, es muss für mich wirklich nicht immer Götterdämmerung sein. Ein toll gemachtes Musical, und auch das nehme ich jetzt schon mal vorweg, wie an diesem Abend in Hannover. Und ich bin sehr, sehr glücklich.
Die Hauptperson ist Roxy. Die will berühmt sein, schießt nur dummerweise ihren untreuen Liebhaber und hat dafür dann den Preis zu zahlen, landet im Gefängnis. Soziale Mobilität oder eine Karriere sehen in der Tat anders aus. Was ist das bitte für ein Stück, für ein Musical um zwei Frauen, die über Leichen gehen? Regisseur Felix Seiler hat das ja wahrscheinlich nicht bei einer Versicherung im Großraumbüro inszeniert, oder?
Nein, hat er nicht. Er hat sich von Timo Dentler und Ocarina Peter eine Bühne bauen lassen. Das Bild besteht hauptsächlich aus Tribünensegmenten, die hin und her geschoben werden von Bühnenarbeitern mit Spielverpflichtung. Also 8 Bühnenarbeiter schieben die immer hin und her. Es spielt zum großen Teil im Gefängnis, und diese Gefängnisatmosphäre mit eben Gittern, mit sowas Klaustrophobischem kann das wunderbar herstellen. Aber auch die in Hannover ja sehr große Bühne öffnen für tolle Tanznummern, die auch großartig beleuchtet sind von Fabian Grohmann, der für das Licht verantwortlich ist. Es gibt eine tolle Nummer der beiden Kontrahentinnen, wo sie feststellen, wir können hier im Gefängnis und darüber hinaus nur gemeinsam Karriere machen, dann singen sie ein Lied, ich bin doch selbst meine beste Freundin. Dazu bewegen sie sich in der Tiefe der Bühne nur von 2 Verfolgern oder von 2 Verfolgerkegeln. Es ist lichttechnisch viel aufwendiger, nur von denen rausgehoben aus dem Dunkel. Klasse Bühnen- und Theatereffekte, die nicht auf technische Shishi setzen. Man weiß, wie es gemacht wird. Die Inszenierung von Felix Seiler stellt immer wieder aus, wir machen Theater, und trotzdem funktioniert dieser Zauber. Dabei hat er auch eine ungeheure Selbstironie, denn das Stück ironisiert das Courtroom-Drama, wie wir es aus den USA kennen, aus vielen Filmen. Es ironisiert und macht so groteske den Pressebetrieb, denn die Hauptfigur Roxy Hart geht ja in eine Konkurrenz, darum Presseliebling zu werden, mit Velma Kelly. Es ist eine Anwaltsparodie, und alles das hat Tiefe, hat Witz und kann dann auch ganz anrührend werden. Also ein Abend, der wirklich alles aufbietet, was das Musical kann.
Ich höre, Sie sind auf Ihre Kosten gekommen. Hören wir noch mal kurz in die Musik rein, und Sie sagen mir dann, ob das so schmissig orchestriert war, wie sich das anhört. Ja, munter und schmissig war das bestimmt der Abend, oder?
Unbedingt. Piotr Jaworski hat das dirigiert. Das Staatsorchester Hannover hat da richtig Spaß, auch mal diese Musik spielen zu können und zu dürfen. Und ich saß umgeben von so einigen Musical-Darstellern und Darstellerinnen, die sich dann noch zuraunten. Mensch, wow, so ein großes Orchester. Das haben wir ja in unseren Theatern gar nicht, weil weder die Stage Entertainment in Deutschland noch am Londoner West End oder am Broadway kann man sich so groß große Orchester überhaupt leisten. Aber auch in den ruhigeren Nummern, also John Kander hat eine Musik geschrieben, die alles abgrast, was das Musical möglich macht an Formen. Da gibt's dann auch die melancholischen Arien. Da kriegt's dann auch die Ruhe, die es haben muss.
Ich höre daraus, das ist eine Inszenierung, die nicht nur für die Festtage an Weihnachten und für Neujahr gedacht ist, sondern vielleicht auf unseren Spielplänen häufiger mal auftauchen dürfte?
Der Schlüssel dazu ist, dass man tolle Darsteller und Darstellerinnen braucht. Janine Michelle Wacker ist die Roxy, Karin Seyfried, Velma Kelly und der schmierige Anwalt ist Fabio Diso. Der einzige Opernsänger Philipp Capella macht diese Mr. Cellophane-Nummer zu einem stillen Höhepunkt des Abends. Wenn man das denn hat und auch noch tolle Tänzer, eine Choreografie von Danny Costello, der auch alle Register der Broadway-Choreos zieht, dann ist es super. Publikum war begeistert. Ich habe mir sagen lassen, dass es kaum noch Karten gibt, auch für die Folgeaufführungen. Großartig.
Ja, mehr geht nicht. Das sagt Uwe Friedrich über Chicago, die Neuproduktion am Theater Hannover, das Musical. Zur Sprechbühne. Sie, um die es jetzt gleich geht, wesentlich, sie kann Euripides, sie kann Hugo von Hofmannsthal, Bertolt Brecht, Thomas Bernhard und immer wieder Gegenwartsautoren. Die Schauspielerin Stefanie Reinsberger ist Österreicherin und ein Ereignis. Das Wort Bühnenpräsenz wurde wahrscheinlich auch für sie geschaffen. Am Wiener Burgtheater spielt sie in Philipp Stölzels Inszenierung von Franz Molnars Vorstadtlegende vom Karussellausrufer Lilium. Das Volksstück, das Sozialdrama des ungarischen Dramatikers ist von 1909. Die Titelrolle Lilium spielt Stefanie Reinsberger. Christoph Leibold war bei der Premiere.
Stefanie Reinsberger ist zurückgekehrt. Nach 7 Jahren am Berliner Ensemble ans Wiener Burgtheater und es wurde ein schauspielerischer Triumph. Auch der Lilium kehrt zurück, aus dem Jenseits auf die Erde und es wird die Fortsetzung seines bisherigen Scheiterns.
Jetzt kommt gleich wieder, dass ich die ganze Nacht gesoffen habe, dass ich kein Einkommen habe, dass kein Mittagessen.
Aber ich sag ja gar nicht.
Aber ich seh's da an, dass du was sagen willst.
Ein Kraftkerl ist dieser Lilium. Laut, grob, impulsiv, ein cholerischer Hallodri. Aber da ist auch etwas anderes in ihm. Eine Sehnsucht nach Anerkennung und echter Zuneigung.
Willst du mich so einen heiraten, wenn du mich lieben würdest?
Doch die Zuschreibungen von außen, dass er ein Strizi ist, ein Strolch, sind ihm zum zutiefst verinnerlichten Selbstbild geworden. Reinsberger spielt das grandios. Die ohnmächtige Wut Liliums angesichts des eigenen Unvermögens, aber auch angesichts der beschränkenden Verhältnisse, in denen er lebt. Jede Handgreiflichkeit, jeden Zornesausbruch, aber auch jede Geste der Zärtlichkeit spielt Reinsberger mit linkischer Körpersprache und stammelnder Unsicherheit. Dieser Kraftkerl, der so gerne nicht nur körperlich stark wäre und alles im Griff hätte, ist bei ihr vor allem eins, bedauernswert unbeholfen.
Ich gehe jetzt zum Ringespiel und dann hole ich meine 7 Sachen und dann komme ich wieder zurück und dann gehe mein Biergarten. Ich zahle.
Reinsberger trägt ein weißes T-Shirt, dazu schwarze Hosen mit gekreuzten Hosenträgern. Sie bleibt der Herr Lilium. Als Frau kann sie die Grobschlächtigkeit dieses Haudraufs ebenso gut verkörpern, wie ein männlicher Kollege die zarten Seiten von dessen Charakter hätte spielen können. Und dennoch, die leichte Irritation, dass hier eine Schauspielerin in der Rolle zu erleben ist, verhindert, dass man das Klischeebild einer dumpfen Maskulinität in ihr sehen könnte.
Was ist da?
Die hat auf meinem Karussell Hausverbot.
Schmeißen Sie mich wirklich runter, wenn ich mich aufs Karussell setze?
Na sicher!
Das sie hat keiner gefragt!
Herr Lilium, das würden Sie machen? Mich runterschmeißen?
Wenn ich einen Grund habe. Aber wenn ich keinen habe?
Lilium arbeitet bei der Frau Muskat auf dem Rummel, beim Ringelspiel, also einem Karussell, wo er als Ausrufer eine Kapazität ist, umschwärmt vor allem von Frauen. Als er mit Juli anbandelt und es ihm zu bunt wird mit den Eifersüchteleien der Muskat, schmeißt er hin. Doch für ein Leben ohne Rummelplatz, Ruhm und Verdienst ist Lilium nicht gemacht. Er säuft, schlägt Juli und versucht schließlich mit einem halbseidenen Kumpan einen Raubüberfall. Der Plan geht schief. Lilium bringt sich in seiner Verzweiflung um, kommt ins Jenseits, darf aber gleich nochmal zurück ins Leben, wo er seine zweite Chance ebenfalls vergeigt.
Bin ich wirklich tot?
Ja, wie gesagt.
Selbstmord.
Selbstmord.
Den Suizid samt Erwachen im Jenseits hat Philipp Stölzl, abweichend von der Vorlage, an den Beginn seiner Inszenierung gesetzt. Danach rollte die Handlung wie eine Rückblende von deren Anfang her auf, bis sie wieder im Jenseits angekommen ist und nochmal von vorne beginnen könnte. Das verstärkt den Eindruck, dass Lilium in einem Kreislauf gefangen ist, aus dem es kein Entrinnen gibt. Fürs Ringelspiel des Lebens hat er eine Dauerkarte. Als Schauplatz der Handlung indes hat sich Stölzl gegen die Volksfestkulisse entschieden. Das fantastische Bühnenbild, entworfen vom Regisseur selbst, zeigt eine von Gestrüpp überwucherte, erdhügelige Großstadtbrache, hinter der trostlose betongraue Mietskasernen in die Höhe wachsen. Ein Unort, zugleich gänzlich unparadiesisches Jenseits sowie Manifestation von Liliums sozialer Determiniertheit und Randständigkeit. Stefanie Reinsperger aber steht, im Gegensatz zu ihrer Figur, im Zentrum, umgeben dabei von einem glänzend aufgelegten Ensemble, darunter Marisi Riegner als stoisch unbeirrbare Juli und Franziska Hackel, der es gelingt, das weitwunde Herz der geschäftstüchtigen Frau Muskat offenzulegen. Herzzerreißend, ohne je in Kitschverdacht zu geraten, ist auch der ganze Abend. Großes Theaterglück.
Eine Begeisterung jagt hier die nächste. Christoph Leibold über Stefanie Reinsperger, die Lilium am Wiener Burgtheater in Wien gespielt hat. Erstpräsentation eines Theatertextes, so heißt das, was am Schauspielhaus in Hamburg gerade passierte. Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat nach der neuerlichen Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten Endsieg geschrieben. Das erinnert an NS-Vokabular und Vernichtungskrieg. Der US-Präsident als Sonnenkönig, als Monarch, als neo-cäsaristischer Herrscher, den das Wahlvolk liebt oder je nach Standpunkt hasst. Regisseur Falk Richter und das Ensemble haben Endsieg rasend schnell auf die Bühne gebracht. Michael Lages hat's genossen.
Den ersten Trump damals hatte ja auch Elfriede Jelinek eher abgetan als durchgeknallten Politclown. Am Königsweg wurde in Falk Richters Uraufführung damals zum schrill aufgemöbelten Medienspektakel. Das war leider auch ziemlich komisch. Der Befund jetzt ist fundamentaler und viel verzweifelter. Denn das Volk kommt ins Spiel. Die, die diesen Mann noch einmal in dieses wichtigste Amt der Welt gewählt haben, obwohl er in anderen Staaten als verurteilter Straftäter eigentlich längst unwählbar sein müsste. Trump wurde verurteilt und danach gewählt. In Endsieg zeigt ihn Jelinek als gottgleichen Potentaten, immer wieder mit einem riesigen Kreuz über dem Kopf und wie auf einem Altar, im prunkvollen Königsmantel auch, als konkurriere er nun mit, sagen wir mal, Frankreichs Ludwig dem 14., dem Sonnenkönig. Und in all dem folgt ihm sein Volk, zumindest das Wahlvolk, das die eigenen Sehnsüchte nach einer heileren Welt in Songs artikuliert. Country Road, Lead Me Home. Freier, sicherer, gesünder wird es sein, des Königs auserwähltes Volk, durch und mit ihm, dem Erlöser, da ist es sich völlig sicher. Und wer nicht will wie dieses Volk, wird ausgegrenzt und im dramatischsten Fall ausgewiesen, und es könnte noch schlimmer kommen. Oben in den Rängen und Logen des Theaters eröffnen drei Frauen die finstere Bilanz.
Vollkommen das Volk. Es sagt, was es will.
An den Ufern türmt es sich bereits. Das Meer der Unterdrückten, die endlich wieder selber drücken dürfen.
Welcher Dämon hat es so grausam zerstört, dieses Volk?
Sandra Gerling und Josephine Israel tauchen bald ein in den Strom der Mitläufer und Mitläuferinnen. Julia Wieninger bleibt bis zum Schluss im Stück und immer in Schwarz. Die Cassandra, die Skeptikerin, die Wahres spricht und nicht mehr gehört wird. Auch sie ein Ich der Autorin. Eine Weile aber riskieren Text und Inszenierung auch noch quälende Satiren, wenn etwa das Publikum aufgefordert wird, jenen albernen Ententanz mitzumachen, den Trump im Wahlkampf zelebrierte, mit niedlich geballten Kinderfäustchen und ausgerechnet zur YMCA-Hymne, die einst in homosexuellen Kreisen extrem beliebt war. Aber den Tanz, zeigt ein Video, wird er wohl beim neuen Lieblingsberater Elon Musk gelernt haben. Dennoch bleibt der zukünftige Präsident immer auch noch der Clown von damals, ein absolut lausiger Entertainer seiner selbst. Selbst das immer noch sehr rätselhafte Attentat mit dem Streifschuss am Ohr, aufgemotzt zur »Ich-hab-ein-Pflaster-am-Ohr-Kampagne«, ist ja eine dieser Inszenierungen. All das zeichnen Falk Richter, das wie immer sehr gut beschäftigte Videoteam und zum Beispiel Mirko Kreibich in prunkvoller Herrscherrobe nach, Dass noch alles da ist, was Trump vor 8 Jahren wie ein greinendes Kind wirken ließ, das mit Schäufelchen und Förmchen herrschen will auf dem Spielplatz, das alles lebt weiter in der Trump-Inszenierung von heute. Aber das Volk, das ihm folgt, ist ein anderes. Zum Ende hin sitzt das Ensemble komplett und wie beim letzten Abendmahl Christi am langen Tisch und kann nur mehr verzweifelt Ja sagen zur Vision vom Untergang von Demokratie und Zivilisation.
Was sagt dieser Mann Gottes?
Das interessiert uns brennend.
Willkommen!
Wir sagen brennend Ja.
Bis wir zu Sinnen gekommen, sagen wir halt immer noch brennend. Ja.
Ob das nun ein bedeutender Jelinek-Text ist, keine Ahnung. Wer die Autorin nie sonderlich mochte, wird ein beträchtliches Maß an Ungenauigkeiten bemerken. Hier wird zuweilen auch haltlos deliriert. Aber Falk Richters Team und das Ensemble haben in kürzester Frist die Stärken des Textes kenntlich gemacht. Aber niemand soll jetzt bitte denken, es ginge immer so schnell im Theater und 2 Wochen würden immer reichen. Mit Jelineks Texten geht das, sonst aber fast nie. Sie pflegt ja offensiv das Prinzip Regenwurm. Jeder und jede, das hat sie immer wieder gesagt, kann damit umgehen, wie es gerade passt. Und dass das Hamburger Schauspielhaus jetzt mit Falk Richter auf diesen Schnellschuss gesetzt hat, passt unbedingt und ist aller Theaterehren wert.
Helfer, Heiler, Hoffnungsträger. Endsieg von Falk Richter inszeniert, das Elfriede Jelinek-Stück und die Trump-Fortsetzung gesehen, besprochen von Michael Lages. Die frühere Kultursenatorin Berlins, das ist lange her, aber das war sie auch mal, die Kulturmanagerin und Künstlerin Adrienne Göhler, die ist für unkonventionelle Projekte bekannt. Sie wolle dorthin gehen, wo ihre Arbeit relevant sei, sagt die Kuratorin und steht in der ukrainischen Hauptstadt und betrachtet ihre erste Materialschau in Kiew. Ein Kollektiv aus ukrainischen, deutschen Künstlern, Architekten, Wissenschaftlern will nämlich Möglichkeiten aufzeigen, den Wiederaufbau in der Ukraine nachhaltig zu gestalten. Wie das kostengünstiger, nachhaltiger geht, das wollen sie mit traditionellen Baumaterialien zeigen. Und darüber berichtet Rebecca Barth.
Eine kleine Galerie im Zentrum von Kiew. Ausgestellt sind Ziegelsteine aus einer Lehm-Strohmischung oder Dämmungen aus Hanf oder Wolle. Hope Home heißt das deutsch-ukrainische Projekt, das hinter der Materialausstellung steckt. Vor einer Wand aus Stroh steht Kuratorin Adrienne Göhler. Ihr Ziel? Denkanstöße liefern für einen nachhaltigen Wiederaufbau in der Ukraine.
Für mich ist schon lange klar, dass Kunst und Wissenschaft zusammenarbeiten müssen. Und ich habe halt in allen Ausstellungen immer mit Künstlerinnen und Wissenschaftlern gearbeitet, weil ich denke, wir haben eine so gewaltige Aufgabe mit der ökologischen Transformation, dass wir das nicht schaffen, wenn wir das also in Ressortdenken aufbewahren.
Sie wolle dorthin gehen, wo ihre Arbeit relevant sei, erzählt Göhler. Seit Jahren setzt sich die Künstlerin aus Berlin mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander. In der Ukraine könnten natürliche Baustoffe auch beim Wiederaufbau des Landes verwendet werden und seien dabei viel leichter zugänglich, vor allem für die Bevölkerung auf dem Land, sagt Göhler. Denn Bauen mit Lehm, Holz oder Stroh sei tief verwurzelt in der ukrainischen Kultur.
Ich rede von Dörfern, die zerstört worden sind, die unbewohnbar gemacht worden sind. Da sind wir auf ganz viele, vor allen Dingen Frauen getroffen, die gesagt haben, kenne ich alles. Mein Großvater, mein Onkel, meine Tante, alle, meine Oma, wir haben so gewohnt, ich habe ihr geholfen, wir haben renoviert. Also plötzlich ist das alles wieder ins Gedächtnis gerückt.
Hinter der Materialausstellung an diesem Abend in Kiew steckt ein deutsch-ukrainisches Künstlerkollektiv, das auch Workshops anbietet. Denn man wolle gemeinsam voneinander lernen, erklärt Projektleiterin Rea Gleber. Die Architektin führt durch die Ausstellung und deutet auf einen Ziegelstein. Der bestehe aus einer Mischung aus Hanfsamen, Wasser und Leim und werde dann an der Luft getrocknet.
Jegliche Gruppe von 5 Personen, die eingeleitet wird, kann bis zu 1 Kubikmeter dieser Steine pro Tag herstellen. Und für ein Einfamilienhaus brauchst du so ungefähr 80 Kubik. Das heißt, jegliche Gruppe von Menschen kann total leicht angeleitet werden, Material für einen eigenen Hausbau herzustellen.
Ginge es nach dem Künstlerkollektiv, könnten ganze Dorfgemeinschaften ihre zerstörten Heimatorte bald selbst wieder aufbauen und das umweltschonend und nachhaltig. So wollen sie eine Alternative aufzeigen zur klassischen Bauindustrie. Denn die Gruppe ist überzeugt, der Wiederaufbau in der Ukraine könne billiger und nachhaltiger gestaltet werden.
Berichtet Rebecca Barth. Künstler testen den nachhaltigen Wiederaufbau. In einer Debatte, da hat der Bundestag letzte Woche über eine Neuregelung des Abtreibungsrechts gestritten, über eine Reform, eine mögliche Streichung des sogenannten Paragraphen 218. Und den gibt's schon sehr, sehr lange. Grund für uns, kulturhistorisch aufs Thema einmal zu blicken. Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch haben auch Literatur, Kultur und kunstgeschichtlich ihren Niederschlag gefunden. Sagen wir mal Goethe etwa. Als ranghohes Mitglied des geheimen Konsiliums am Weimarer Hof, immerhin hoher Beamter, hoher Minister, stimmt der Verurteilung einer Kindesmörderin zu. Der Dichter des Faust hingegen lässt am Ende der Tragödie Gretchen bekanntlich die Kindesmörderin retten. Die Zeichnerin Käthe Kollwitz, ein anderes Beispiel, schuf vor 100 Jahren in Kola ein Plakat. Darauf steht: Nieder mit dem Abtreibungsparagrafen. Das war 1924. Die arme Frau darauf hat ein Kind an der Hand, eins auf dem Arm, eins im Bauch. Hunger und Elend verschärften sich. Bettina Barb habe ich gefragt. Sie ist Historikerin, Ausstellungsmacherin, war lange im Frauenmuseum Bonn als Kuratorin tätig, ist Vorständin des Kölner Frauengeschichtsvereins. Welche Etappen auf dem Weg zur Selbstbestimmung der Frauen und der Legalisierung von Schwangerschaftsabbruch gab es?
Schon in der Gerichtsordnung Karls V. von 1532, dort ist festgelegt, bei Abtreibung eines belebten Kindes wird die Todesstrafe durchgeführt. Im Laufe der Aufklärung im 18. Jahrhundert wurden auch Straferleichterungen diskutiert und die Zuchthausstrafe zum Beispiel in Preußen und in anderen Bundesländern eingeführt. Die Reichsgründung 1871 normierte die Zuchthausstrafe im Paragraph 218 und es war eine Neubewertung oder Neudefinition. Abtreibung gilt als Verbrechen, wieder das Leben. Also gerade auch nach dem Ersten Weltkrieg im Zuge der Inflation, Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit waren die hohen Kinderzahlen ein großes Problem und die Einstellung zur Verhütung und Abtreibung änderte sich langsam sogar in konservativen Kreisen. Circa 60.000 Frauen wurden in der Weimarer Republik wegen Abtreibung verurteilt und jährlich starben 25.000 bis 50.000 Frauen an einem unprofessionellen Eingriff. Aber im Nationalsozialismus erleben wir ja dann wieder einen radikalen Paradigmenwechsel, weil das ungeborene Leben den übergeordneten Zielen der Rassen- und Bevölkerungspolitik untergeordnet wurde. Und da ging es eben noch viel weniger um die Entscheidung der Frau, sondern darum, ob sie sogenannt arisch, erbgesund, deutsch war und Kinder bekommen sollte oder ob sie es nicht war und dann auch Zwangsabtreibungen durchgeführt werden konnte.
Wie stellt sich das nach dem Zweiten Weltkrieg dar, Frau Wab? Da kommt mit der Liberalisierung, den 68ern, den sozialen Bewegungen, den Frauenbuchläden und so weiter, Mitte der 70er Jahre ein gewisser Schub in die Sache?
Ja, also langsam wurde in den 60er Jahren wieder die harten Bestrafungen zurückgenommen. Aber ungewollte Schwangerschaft war immer noch ein Thema. Die Pille war zwar eingeführt, aber nur für Verheiratete erstmal. Insofern in 1970 die Zeit, die Sie erwähnen, ja, es wurde viel diskutiert über Gesellschaftsveränderungen und erste Frauengruppen gründeten sich. Und in der Zeit kam eine junge Journalistin, das war Alice Schwarzer, von Frankreich nach Deutschland und sie brachte die Idee einer Selbstbezichtigungskampagne mit, die sie in Frankreich erlebt hatte.
Das war der berühmte Sternartikel 1971.
Ja, Alice Schwarzer schaffte es, da im Stern einen Artikel zu platzieren mit dem Bekenntnis, ich habe abgetrieben, darunter auch Prominente, die eben öffentlich sich dazu äußerten und bekannten.
Ja, und dann, um in die Gegenwart zu springen, haben wir 1994, 95 dann diesen Kompromiss vom rechtswidrigen, aber straffreien Abbruch, nicht wahr?
Die Geschichte wiederholt sich manchmal. Erstmal wurde 1974, als die Frauenbewegung so stark war, von der Regierung eine Fristenlösung beschlossen. Also bis zur 12. Woche sollte die Abtreibung straffrei sein. Das Bundesland Baden-Württemberg hat darauf das Bundesverfassungsgericht eingerufen, was das Gesetz als verfassungs- nicht konform bestätigte. Und nach der Vereinigung musste das Gesetz ja neu beschlossen werden, weil die DDR 1972 die Abtreibung in den ersten 12 Wochen straffrei gestellt hatte. Und deswegen hat der Bundestag dann 1992 eine Neuregelung beschlossen, die 12-wöchige Fristenlösung bei vorheriger Beratung. Aber dann gab es wieder eine Klage von einigen CDU-CSU-Abgeordneten und der bayerischen Staatsregierung. Also brauchte man das zweite Mal einen Kompromiss.
Wenn wir uns die gegenwärtige emotionale Debatte angucken und das vergleichen mit, sagen wir mal, 70er Jahren, wo mit großen Transparenten demonstriert wurde, wo es heftig zuging und die Kirchen auch laut zu hören waren, ist das im Moment für meine Wahrnehmung verhältnismäßig geräuscharm, wenn man das vergleicht mit dem, was Sie auch gerade beschrieben haben, oder? Wie sehen Sie es?
Ich denke mir, in den 70er Jahren war die Situation für die Frauen erheblich schlechter. Und vielleicht haben die jüngeren Frauen sich auch schon daran gewöhnt, dass es ja klar ist, dass wir gewisse Rechte haben und erinnern sich gar nicht mehr so, wie die erkämpft wurden. Gerade bei dem Thema Abtreibung, was die Gemüter so erhitzt, da sehen wir ja, wie unterschiedlich damit umgegangen wird. In manchen Ländern ist Abtreibung verfassungsrechtlich garantiert, wie in Frankreich. Und woanders werden Frauen immer noch kriminalisiert. Und was kriminell ist, das wird auch immer wieder neu bewertet oder ist ein Konstrukt, was gesellschaftlichem und zeitlichem Wandel unterliegt.
Sagt die Historikerin Bettina Barb. Die Beseitigung von Unrecht ist das eine, Kritik daran durch vereinzelte Verfassungsrechtler und Geburtsmediziner das andere. Die Rede der südkoreanischen Literaturnobelpreisträgerin wurde mit Spannung erwartet. Seit dem frühen Abend spricht sie in Stockholm. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Susanne Lurwig.
Ja, mit sehr zarter Stimme hat Han Kang über ihre Literatur gesprochen. Die 53-Jährige wirkte schüchtern und nutzte ihre Ansprache, die sie auf Koreanisch hielt, um über ihre Werke zu reden. Sie sprach nicht explizit über die aktuell schwierige Lage in Südkorea, aber mit Verweis auf ihre Literatur, beispielsweise ihr Buch Menschenwerk, das vom Massaker in der südkoreanischen Stadt Gwangju erzählt, in der 1980 Studenten gegen die Diktatur protestierten und brutal niedergeschlagen wurden, schlug sie den Bogen zu heute. Sie fragte auch, ob man sich eigentlich entschließen könne, sich von der Gattung Mensch zu verabschieden. Han Kang ist in ihren Büchern ja nie wirklich explizit, sondern schlägt eher leise, aber dennoch deutliche Töne an. Sie kritisiert nicht nur den extremen Leistungsgedanken, sondern auch die patriarchalen Strukturen der südkoreanischen Gesellschaft. Und das hat sie auch heute in ihrer Rede getan, die sie anlässlich der Verleihung des Literaturnobelpreises hielt. Die Auszeichnung selbst wird sie dann am Dienstagabend erhalten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist im Gegensatz zu Han Kang nicht gerade für sein bescheidenes Auftreten bekannt. Schon gar nicht, wenn es darum geht, seine Verdienste rund um den Wiederaufbau der Kathedrale von Notre Dame ins rechte Licht zu rücken. Heute hat er vor der feierlichen Wiedereröffnung des Gotteshauses zahlreiche Staatsoberhäupter wie den zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump und den aktuellen ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky empfangen. Ob die Feierlichkeiten mehr waren als ein Schaulaufen bedeutender Männer, dazu morgen mehr in Kultur heute. Dann sprechen wir nämlich mit der ehemaligen Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner. Sie ist auch heute vor Ort und hat wesentlich zum Gelingen des Wiederaufbaus von Notre Dame beigetragen. Barbara Schock-Werner war Koordinatorin der Deutschen Wiederaufbauhilfe, die unter anderem 4 Fenster aus der Kölner Dombauwerkstatt lieferte. Der deutsche Filmkomponist und mehrfache Oscar-Preisträger Hans Zimmer, der wird heute Abend ebenfalls in Kirchenräumen auftreten. Er spielt nämlich im Vatikan. Zimmer dirigiert ein Benefizkonzert mit dem Titel »Konzert mit den Armen«. Vor dem Auftritt wurde er und auch andere Mitwirkende von Papst Franziskus empfangen. Ich danke allen Künstlern, insbesondere Maestro Hans Zimmer, für seine besondere Beteiligung, das sagte der Papst bei der Audienz. Die Musiker setzten damit ein Zeichen der Hoffnung für Menschen in Not. Gunter Demnig, Künstler und Erfinder der Stolpersteine, wurde mit dem Karl-Küpper-Preis ausgezeichnet. Demnig verlegt die Stolpersteine seit 1992. Sie erinnern an NS-Opfer und weisen auf deren früheren Wohn- und Wirkungsort hin. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.
Die Kulturmeldungen waren das mit Susanne Lohwig am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Nach den Nachrichten, die Informationen am Abend, ein Thema dort. Syrische Aufständische nähern sich der Hauptstadt Damaskus. Ihnen einen guten Abend.